Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Bei uns geht's in den Informationen aus Religion und Gesellschaft heute um folgende Themen. Selbstbestimmt am Lebensende, unsere Tag-für-Tag-Serie in dieser Woche zu Suizid und Sterbehilfe. Heute im ersten Teil geht es um Vorstellungen im Buddhismus. Aktionsplan gegen den radikalen Islam in den Banlieues in Frankreich. Staatschef Emmanuel Macron will den politischen Islam bekämpfen und die muslimische Jugend gezielt fördern. Und keiner will Christbaumschmuck und Nikoläuse. Wegen der Corona-Pandemie bleiben chinesische Hersteller auf ihrer Weihnachtsdeko sitzen. Und damit herzlich willkommen. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben bekräftigt, was auch die Freiheit umfasse, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das Urteil ist bei aller Brisanz wegen der Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt. Doch jetzt wird darüber wieder neu diskutiert. Die Bundesregierung hat um Expertisen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gebeten. Und wie ist der Umgang mit Sterbehilfe und Suizid in den verschiedenen Religionen? In dieser Woche beschäftigen wir uns in einer Beitragsserie mit dieser Frage. Da der Buddhismus auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet, hat sich Mechthild Klein im ersten Teil unserer Serie mit buddhistischen Vorstellungen über Suizid und Sterbehilfe befasst.
Wie man stirbt, das war schon zu Zeiten des Buddha ein Streitthema für Asketen und Wahrheitssucher im alten Indien. 5 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. In der buddhistischen Tradition ist überliefert, dass der sterbende Buddha sich noch einmal in die Meditation versenkte, um dann ins endgültige Nirvana einzugehen. Im Jainismus, einer konkurrierenden asketischen Religion, gab es das Ideal des Fastens bis zum Tod. Dagegen hatte sich der Buddha schon zu Lebzeiten versucht abzugrenzen.
Ja, im frühen Buddhismus gibt es eine Vinaya-Regel, also eine Ordensregel zur Selbsttötung, die unter die ganz schweren Vergehen fällt. Das ist die Regel Nummer 3, in der es eben heißt, dass ein Mönch oder eine Nonne, die einem anderen eine Waffe verschafft oder ihm den Vorteil des Todes preist, ja, dass das untersagt ist, strikt untersagt ist. Man darf niemandem zum Tod anstacheln und niemandem dazu verhelfen, sich selbst zu töten.
Der Schweizer Religionswissenschaftler Jens Schlieter ist sich sicher, Suizid oder Suizidbeihilfe wurden verurteilt. Denn der Erwachte, der Buddha, predigte eine Ethik und einen Übungsweg, in dem das Prinzip des Nichtverletzens, Ahimsa, einen hohen Stellenwert einnimmt. Die Anhänger sollten möglichst gewaltfrei leben, kein empfindendes Wesen töten oder absichtlich verletzen. Suizid oder Suizidbeihilfe waren keine akzeptierten Wege. Die Begründung: Man würde als Folge schlechtes Karma anhäufen, das sich im nächsten Leben auswirke, sagt der Religionswissenschaftler.
Im Buddhismus wird sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Intention, die Tötungsabsicht durch den Handelnden selbst evaluiert wird. Also in der Hinsicht, warum ist in mir der Wunsch, mich zu töten? Und eben buddhistische Philosophen haben immer behauptet, dass sich zu töten darauf beruht, dass jemand eben den Wunsch aus Gier oder aus Hass, eher noch den Hass auf sich selbst pflegt. Das heißt also, eigentlich müsste sich der Handelnde selbst fragen, warum will ich mich eigentlich töten?
So gibt es zwar kein Recht auf Selbsttötung, aber es gibt Abstufungen in der Beurteilung. Und zwar in der Kommentarliteratur zu den Ordensregeln. Da heißt es:
Inwiefern müssen denn Nonnen und Mönche, wenn einer unter ihnen schwer erkrankt ist, alles tun, dass er am Leben bleibt? Und in diesen Passagen heißt es dann, wenn man sieht, dass ein anderer so erkrankt ist, dass er bald sterben wird, dass er sich unendlich quält und Schmerzen hat. Dann wird also eingeräumt, dass man in diesen Fällen nicht mehr helfen braucht, keine Medizin und keine Nahrung mehr bereitstellt. Aber im Grunde genommen ist das ja noch etwas ganz anderes, als jemandem einen Becher mit Gift hinzuschieben.
In der buddhistischen Praxis geht es darum, eigenes Verhalten zu durchschauen und eine Haltung des Mitgefühls einzuüben. Wer lebensmüde ist und sich selbst töten will, muss sich fragen, ob er sich aus einer Situation entfernt, die eigentlich ausgehalten werden kann.
Die Buddhisten bieten in ihrer Übungspraxis beispielsweise Meditationspraktiken, in denen man lernt, mit unangenehmen, negativen Gefühlen, auch mit Schmerzen sogar, umzugehen. Wenn sie also zugestehen würden, dass jemand das Recht hat, sich selbst zu töten, würden sie gleichzeitig damit behaupten, dass diese Übungspraktiken nicht erfolgsversprechend sind.
Es gibt unterschiedliche Auffassungen unter buddhistischen Gelehrten, inwiefern ein Buddhist Suizidbeihilfe leisten darf. In den letzten Jahrzehnten hat die moderne Medizin viele Möglichkeiten geschaffen, die letzte Lebensphase zu verlängern. Auch Buddhisten wollen selbstbestimmt sterben. Viele bereiten sich auch hierzulande in Meditationen darauf vor. Klares Bewusstsein bis zuletzt, das erhoffen sich viele, um den Übergang bewältigen zu können.
Ich kann nur meine Erfahrungen schildern, denn es gibt unendlich viele unterschiedliche buddhistische Gruppen. Es wird darüber gesprochen mit Einzelnen und zwar immer entlang dem Thema Angst. Ich habe Angst, dass Übergriffe passieren, bevor ich sterbe. Ich habe Angst vor Schmerzen, vor einer nicht vorhandenen Symptomkontrolle oder vor dem Ausgeliefertsein an die moderne Medizin oder an irgendwelche Behandlungen.
Sagt die buddhistische Sterbebegleiterin Lisa Freund, die seit 30 Jahren in der Hospizbewegung aktiv ist. Viele machen Patientenverfügungen und hoffen auf eine gute Symptombekämpfung der Schmerzen durch die Palliativmedizin. Die gelernten buddhistischen Übungen verblassen jedoch im Angesicht des Todes häufig. In den Mittelpunkt rückt für den Sterbenden dann etwas anderes.
Wie bewältige ich den heutigen Tag, die jetzige Stunde, die nächsten Minuten mit dieser Krankheit, die mich psychisch, die mich physisch und auch mental vollkommen erfasst hat?
In der letzten Lebensphase, im Sterbeprozess, tritt hervor, was im Leben für diesen Menschen prägend war. Lisa Freund hat Sterbende begleitet und erlebt, dass sich bei ihnen christliche Prägungen mit buddhistischen mischen. Gebete aus der Kindheit steigen auf. Viele hatten zuvor eine christliche Sozialisation. Das passiere dann einfach. Die Selbstbestimmung im Sterbeprozess sei eine Illusion, sagt Lisa Freund.
Ich kann nur günstige Umstände schaffen für mich in der entsprechenden Situation, in der ich mich befinde. Und mir den Raum geben, alles zuzulassen und dann entscheiden von Moment zu Moment in der Situation, in der ich gerade bin, auf was ich zurückgreife. Und das wäre in dem Zusammenhang Selbstbestimmung.
Selbstbestimmtes Sterben gilt im 21. Jahrhundert in Deutschland als erstrebenswertes Lebensziel. Um die Angst vor dem Kontrollverlust in den Griff zu bekommen, wenn körperliche und geistige Funktionen nach und nach ausfallen und Luftnot entsteht.
Der Kontrollverlust wird aber einsetzen, der gehört zum Sterben dazu. Und deswegen ist das so ein Gespenst mit dieser Selbstbestimmung zur Bändigung von Angst, die aber die Angst im Endeffekt nicht lösen kann, sondern gelöst wird das Ganze durch Hingabe. Und Hingabe ist etwas, was mit Selbstbestimmung insofern wenig zu tun hat. Hingabe ist, ich gebe mich in diesen Prozess des Übergangs und des Sterbens hinein, sorge aber dafür, dass so gut es geht, die Umstände mir entsprechen. Und wenn nicht, gehe ich in das, was ich gelernt habe, dass ich diesen weiten Raum aufsuche, in den ich nachher übergehen werde, der feinstofflich ist und der mich trägt.
Selbstbestimmung heißt aus Sicht der Sterbebegleiterin, zu bestimmen, wo und in welcher Einrichtung man sterben möchte, wo es liebevolle Zuwendung gebe oder in der Patientenverfügung festzuhalten, welche lebensverlängernden Eingriffe man ablehne, wenn man nicht mehr selbst entscheiden könne. Und da könne man auch letzte Möglichkeiten sich vorbehalten.
Wenn alles nicht mehr geht und es unerträglich wird, erlaube ich den assistierten Suizid. Also das wäre durchaus eine buddhistische Grundhaltung. Das bedeutet aber nicht, dass ich glaube, dass ich selbstbestimmt sterbe.
Man kann darüber streiten, ob Sterbehilfe mit dem buddhistischen Glauben vereinbar ist. Buddhisten in Deutschland bestehen aus diversen Gruppen. Deutsche Buddhisten mögen da noch andere Haltungen einnehmen als Buddhisten mit Wurzeln in Asien. Es gibt buddhistische Hospize und zahlreiche Anleitungen mit buddhistischen Übungen zur Vorbereitung auf den Tod. Aber eine große Diskussion über das Für und Wider von Sterbehilfe und Suizid gibt es bislang noch nicht in Deutschland. Und es gibt einen großen Unterschied zu anderen Religionen.
Es gibt natürlich keinen dem christlichen oder jüdischen Würdebegriff entsprechendes in der buddhistischen Tradition. Das heißt also, ein Mensch ist nicht dadurch würdig, dass ihm von sich aus eben, weil er Geschöpf Gottes ist, Würde zukommt und deswegen Selbsttötung immer auch unter diesem Kontext betrachtet wird. Es gibt aber doch ein Äquivalent in den Argumenten zum Würdebegriff, nämlich in buddhistischen Texten steht, es ist extrem selten, dass ein empfindendes Wesen Mensch wird.
Man kann auch als Tier, Höllengeist oder göttliches Wesen wiedergeboren werden. Aber nach buddhistischer Vorstellung kann man nur in der Existenzform als Mensch Buddhas Lehre hören und den Weg zur Befreiung gehen.
Suizid und Sterbehilfe im Buddhismus, das war ein Beitrag von Mechthild Klein in unserer Serie Selbstbestimmt am Lebensende in dieser Woche. Morgen geht's im zweiten Teil um Vorstellungen im Judentum. Seit Jahrzehnten stehen die Banlieues in den Randgebieten der französischen Großstädte für soziale Ausgrenzung, Ungleichheit und städtische Verwahrlosung. Betroffen sind vor allem Einwanderer aus den ehemaligen französischen Kolonien in Nordafrika. Viele von ihnen sind arbeitslos, die Jugendlichen haben nur wenige Perspektiven. Da haben radikal-islamische Bewegungen oftmals ein leichtes Spiel. Seit den gewaltsamen Protesten 2005 steht die Integration der Einwanderer deshalb auf der politischen Agenda. Staatschef Emmanuel Macron will jetzt mit einem Aktionsplan gegen die Radikalisierung in den Banlieues ankämpfen. Margit Hillmann berichtet aus Frankreich.
Vergangenen Februar auf einer groß angekündigten Pressekonferenz des französischen Staatschefs. Emmanuel Macron spricht über die Banlieue und Islamismus.
Es gibt seit mehreren Jahrzehnten gewisse Leute, die unsere Gesetze nicht mehr respektieren wollen und sich dabei auf ihre Religion berufen. Sie manipulieren die Religion und religiöse Angelegenheiten, um ihr Projekt voranzubringen, nämlich die Abspaltung von der Republik.
Islamistischer Separatismus nennt es Emmanuel Macron. Das neue Schlagwort ist Programm und Auftakt einer politischen Kurskorrektur. Von seinen politischen Gegnern regelmäßig als zu lax und liberal in Sachen Islam und Laizismus kritisiert, kündigt Macron an, gegen Parallelgesellschaften in der Banlieue vorzugehen, die Spielregeln und Gesetze der Republik durchzusetzen.
In der Republik kann man sich nicht weigern, einer Frau die Hand zu geben oder ablehnen, von einer Ärztin behandelt zu werden. Dass Kinder aus religiösen Gründen aus dem Schulsystem genommen oder Jungfräulichkeitsatteste vor der Heirat gefordert werden. In der Republik darf man niemals akzeptieren, dass religiöse Gesetze über die Gesetze der Republik gestellt werden.
Der Präsident setzt auf eine Mischung aus Repression und Integration. Im September soll ein Gesetzesentwurf präsentiert werden, der den Behörden eine härtere Gangart im Umgang mit Privatorganisationen und Vereinen des politischen Islams ermöglicht, den Einfluss ausländischer Geldgeber konsequent herunterfahren hilft. Im Gegenzug soll die Jugend der Vorstädte gezielter gefördert werden. Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sollen sich verbessern. Außerdem will die Regierung wirksamer gegen ethnische oder religiöse Diskriminierung vorgehen. In der französischen Öffentlichkeit erntet Macron mit seiner Initiative jedoch wenig Beifall. Schon der Begriff islamistischer Separatismus sorgt für Irritationen und Kritik.
Je ne sais pas.
Er wisse nicht, was mit dem Begriff genau gemeint sei, sagt auch der französische Islamwissenschaftler Khaled Benchech.
On a parlé de séparatisme corse.
Man kennt korsische Separatisten aus dem Baskenland, auch bretonische Separatisten, aber islamistischer Separatismus? Meiner Meinung nach muss man die Dinge beim Namen nennen. Ich hätte gesagt, radikaler Islamismus oder salafistische Radikalität.
Khaled Benchech kennt sich aus. Er ist ein erfahrener Islamwissenschaftler und Theologe und er leitet die Fondation de l'Islam de France. Diese säkulare Stiftung wurde 2016 von der Vorgängerregierung beauftragt, einen französischen Islam zu fördern, gefährdete Jugendliche mit kulturellen und sozialen Projekten vor der Radikalisierung zu schützen.
Faut que les lois de la République puissent s'appliquer.
Macrons Analyse der Situation in den muslimisch geprägten Vierteln sei im Prinzip richtig, sagt Stiftungsdirektor Benchech. Salafistische Parallelgesellschaften seien eine Realität und Einflüsse des politischen Islams in soziokulturellen Vereinen und privaten islamischen Organisationen keine Seltenheit. Doch das sei alles andere als neu.
Seit 3 Jahrzehnten haben wir diese Probleme und es ist seither nur schlimmer geworden. Und Macrons Vorgänger haben auch Ankündigungen gemacht. Auch sie wollten den Einfluss aus dem Ausland stoppen. Immerhin hat er die Ansage gemacht, dass Frankreich bis 2024 auf die rund 300 offiziell aus dem Ausland entsandten Imame verzichten kann, die etwa zur Hälfte von der Türkei geschickt werden. Die anderen sind algerische oder marokkanische Imame.
Dafür müsste allerdings eine solide Imamausbildung in Frankreich organisiert werden. Ebenfalls ein altbekanntes Problem. Den zum Teil konkurrierenden muslimischen Gemeinden fehlen für die Ausbildung die nötigen Strukturen und Geld. Der Politik sind die Hände gebunden, weil der laizistische Staat Religionen grundsätzlich nicht finanzieren darf, staatliche Universitäten keine Theologie unterrichten dürfen. Wie Macron das Ausbildungsproblem dennoch lösen will, ist bisher nicht geklärt.
Wir werden sehen, aber 4 Jahre sind schnell vergangen.
Bereits angelaufen ist der soziale Teil des Programms, mit dem Emmanuel Macron den sogenannten islamistischen Separatismus bekämpfen will. 100 Millionen Euro für 3 Jahre hat der Staatschef bereitgestellt, französische NGOs und Vereine mit der sozialen Präventionsarbeit beauftragt, darunter Unicité mit landesweit über 300 Mitarbeitern. Der Verein soll verstärkt arbeitslosen Jugendlichen aus der Banlieue helfen, andere Milieus und Perspektiven zu entdecken, mithilfe des sogenannten Service Civique, einem freiwilligen Jahr gemeinnütziger Arbeit für Jugendliche ab 16 Jahren in allen erdenklichen Bereichen, vom Umweltschutz oder Kulturarbeit bis zur Behindertenhilfe. Ein Angebot, das in den Banlieue-Vierteln, die nicht selten um die 40% Jugendarbeitslosigkeit haben, gut ankomme. Sehr viele sagen, ja, man muss sie nur fragen, versichert Marie Trilucaine, Mitgründerin von Unicité.
Wir haben sehr, sehr viele Jugendliche, die in der Schule gescheitert sind. Wenn sie das Angebot annehmen, kommen sie raus aus ihrem Viertel, machen bei positiven Aktionen mit. Und sie fühlen sich nicht nur nützlich, sie fühlen sich auch zugehörig zu der Gesellschaft in ihrem Land.
Über 70% der arbeitslosen Jugendlichen, die den freiwilligen zivilen Dienst bei Unicité absolviert haben, machen anschließend eine Ausbildung oder finden einen Job. Wir bieten kein Wundermittel gegen religiöse Radikalisierung der Banlieue-Jugend. Genauso wenig können wir die hohe Arbeitslosenquote ändern, sagt Marie Trilucaine. Aber sie könnten fragilen Jugendlichen über kritische Phasen helfen, ihnen den Rücken stärken. Dass die muslimische Bevölkerung der Banlieue mehr Chancengerechtigkeit braucht, um den Lockungen der islamistischen Ideologen besser zu widerstehen, davon ist auch Islamwissenschaftler Benchech überzeugt. Er hofft denn auch, dass es dem Staatspräsidenten mit seinem Anti-Islamismus-Aktionsplan ernst ist, dass es ihm nicht vielmehr um die nächsten Präsidentschaftswahlen geht, um das Punkten bei rechten Wählern, die sonst für den extrem rechten Rassemblement National stimmen könnten.
Mindestens bei den letzten beiden Präsidentschaftskampagnen wurde das Thema Islamismus auf der politischen Bühne ausgeschlachtet. Aber man braucht bei diesen komplexen Fragen einen kühlen Kopf, ruhiges Handeln und Ausgeglichenheit.
avec froideur d'esprit, avec calme, avec sérénité.
Die Situation von muslimischen Einwanderern in den Banlieues und die Gefahr einer islamistischen Radikalisierung. Margit Hillmann berichtete aus Frankreich. Bald ist Weihnachten. Was im August wie ein schlechter Scherz klingt, ist aber gar nicht mal so falsch. Nur noch gut 4 Monate, dann sitzen viele von uns wieder unter dem Weihnachtsbaum, bei Raclette oder beim Hackbraten. Und was wäre das christliche Fest ohne Weihnachtsbaumschmuck mit Holzspielzeug und Kugeln? Deshalb wird in China schon seit Monaten wieder fleißig produziert, denn viele Christbaumkugeln und Krippen stammen aus chinesischen Fabriken. Dort geht allerdings zurzeit die Sorge wegen des Coronavirus kommt das Deko-Geschäft nicht richtig in Gang. Steffen Wurzel hat sich im Zentrum der Weihnachtsstimmungsmacher in China umgesehen.
Das Zentrum der Millionenstadt Yiwu muss man sich vorstellen wie ein riesiges Messegelände. In der rund 250 Kilometer südlich von Shanghai gelegenen Stadt dreht sich fast alles um die zigtausenden kleinen Geschäfte in den mehrstöckigen Messehallen. Dort wird quasi alles gehandelt, was in China hergestellt und weltweit verkauft wird. Berühmt ist Yiwu vor allem für seine Weihnachtsartikelindustrie. Von Christbaumkugeln über Plastikweihnachtsbäume bis zu Schneekugeln mit eingebauter Spieluhr. Nach chinesischen Medienberichten kommen rund 60% aller weltweit gehandelten Weihnachtsartikel aus Yiwu. Angesichts der Coronavirus-Krise läuft das Geschäft dieses Jahr aber eher schlecht. Wir liefern vor allem nach Nordeuropa und Südamerika. Dieses Jahr aber waren keine internationalen Händler hier. Deswegen müssen wir uns auf chinesische Handelsagenturen verlassen und auf unsere Stammkundschaft im Ausland. Händlerinnen wie Jin Fengxuan machen die derzeitigen Reisebeschränkungen zu schaffen. Wegen der Coronavirus-Krise hat die chinesische Führung die Grenzen für Ausländer Ende März fast vollständig geschlossen. Deswegen kommen dieses Jahr keine ausländischen Händler nach Yiwu. Die allermeisten internationalen Bestellungen kommen nur noch online rein. Huang Jinhe hat einen der größten Läden für Weihnachtsartikel in Yiwu. Seine Regale sind vollgepackt mit weihnachtlichen Papierservietten, Kunstschnee, Tannenzapfen und Christbaumkugeln. Huang Jinhe verkauft die Ware ausschließlich in großen Mengen. Normalerweise schicken wir täglich bis zu 10 Container raus. Dieses Jahr sind es nur 5 bis 6. An einem Tisch im Laden von Huang Jinhe sitzt eine Mitarbeiterin, die dunkelrotes Glitzerkonfetti in Tüten abfüllt. In den vergangenen Jahren musste sie sich hier meistens um Händler aus dem Ausland kümmern. Dieses Jahr tackert sie stattdessen die Konfettitüten zusammen. Letztes Jahr um diese Zeit kam immer wieder Kundschaft rein in unseren Laden. Dieses Jahr aber bekommen wir kaum jemanden zu Gesicht. Die Händler aus dem Ausland kommen gerade nicht rein nach China. Sie können also nur die Ware bestellen, die sie schon aus den Vorjahren kennen. Es werden also kaum neue Produkte bestellt. Was die Weihnachtsartikelexperten in Yiwu für die kommende Wintersaison vorhersagen, sind 2 Dinge. Erstens, es werden vor allem die Produkte ausgeliefert werden, die man schon kennt. Und zweitens, die Preise werden angesichts der Coronavirus-Krise wohl nicht steigen, sondern eher im Gegenteil, sagt Händler Huang Jinhe. Es gibt in China sehr viele Hersteller für Weihnachtsprodukte. Dass es also in Europa zu Nachschubproblemen kommt, ist ausgeschlossen. Keine Sorge, die Waren könnten dieses Jahr sogar etwas günstiger sein als sonst. Denn wir haben weniger Bestellungen als sonst reinbekommen. Es gibt also gewisse Überkapazitäten.
Einem stimmungsvollen Fest steht also nichts mehr im Wege. Steffen Wurzel berichtete aus China. Das waren für heute unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, mein Name ist Susanne Fritz. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt Kontrovers. Bei Martin Zagata geht es um den Aufstand in Belarus und die Frage, ob die EU zu zögerlich reagiert.